Normalerweise ist das so, dass wenn die Leute die Lobpreiszeit vorbereiten, dann wissen sie schon, was ich predige. Das war heute nicht so. Aber eigentlich ist die Predigt die, wie sagt man so schön, lineare Fortsetzung von dem, was gerade in der Lobpreiszeit vorkam. Und das ist ja auch nett, wenn sich das so ergibt. Ich möchte mit euch in einen Text aus der Offenbarung, und ich erkläre euch erstmal kurz, was die Offenbarung ist. Die Offenbarung ist geschrieben worden von einem sehr, sehr alten Mann, graue Haare, und der war kurz vor seinem eigentlich verdienten Alterstod dann doch nochmal inhaftiert worden, weil er als Christ, übrigens auch in der heutigen Türkei, einfach zu prominent als Christ war. Er hatte mehrere Gemeinden, die dicht irgendwie an ihm dranhingen. 7 Gemeinden werden in der Offenbarung genannt. Und diesen 7 Gemeinden soll er von Gott her etwas sagen für Gegenwart und Zukunft. Und dieses Buch, die Offenbarung, hat irgendwie 2 verschiedene Lesergruppen. In den ersten Jahrhunderten und dann durch die ganze Kirchengeschichte durch hat es einmal die angesprochen, denen es gerade das Wasser bis zum Hals steht, den Gemeinden, die verfolgt werden, die damit rechnen mussten, dass sie als Christen massive Nachteile in ihrem Leben erleiden werden, wenn sie erwischt werden, dass sie Christen sind. Das ist so die eine Gruppe. Und dann hat sich so in den letzten Jahrhunderten eine zweite Gruppe dazu gesellt, nämlich Leute, denen es als Christen unfassbar gut geht, die frei ihr Christsein leben können, wie sie wollen, wann sie wollen, wo sie wollen, mit welcher Musik auch immer, denen es auch wirtschaftlich verhältnismäßig gut geht, die in der Regel, wenn sie 3 Kinder bekommen, auch 3 Kinder großziehen können. Also ne, Leute wie wir, Leute, denen das irgendwie richtig gut geht. Und je nachdem, welche dieser beiden Gruppen die Offenbarung lesen, sind die Ergebnisse extrem unterschiedlich. Denn das eine Ergebnis ist, dass die Offenbarung ein einziges Trostbuch ist. Wenn man die Offenbarung liest unter dem Hintergrund von Verfolgung und Druck, dann liest man die Offenbarung und sieht die Hand eines großen, mächtigen Gottes, der die Dinge sortiert, der alles auf Zeit und Ewigkeit in den Händen hält. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass so Leute wie wir die Offenbarung lesen. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist das für uns wie ein Horrorfilm, also wie der Drehbuch eines Horrorfilms, weil da alles beschrieben wird, was irgendwie schrecklich werden könnte in dieser Welt. Ich sage das so ausführlich am Anfang, weil ich euch bitten möchte, die Offenbarung mit mir so zu lesen, wie sie ursprünglich gedacht war, nämlich als Trostbuch für eine Gemeinde, die Druck hat. Das ist wichtig, weil wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann werden wir dieses Buch, das voller merkwürdiger Bilder ist, viele Symboliken, die sich uns nicht gleich erschließen, wenn wir das lesen, dann müssen wir aufpassen, dass wir mit dem richtigen Blick rangehen. Dieses Buch ist in erster Linie für Leute geschrieben worden, denen es nicht gut geht. Dieses Buch ist in erster Linie für Leute geschrieben worden, denen es nicht gut geht. Wenn ich von Buch rede, dann meine ich eben diese Passage der Offenbarung. Denn das Buch, was ich in den Händen halte, ist eigentlich eine Bibliothek. 66 Bücher sind da drin. 1 davon ist die Offenbarung. Ich lese aus dem 1. Kapitel ab Vers 12. Da wandte ich mich um, eben dieser Johannes, dieser alte Mann, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Wir brauchen jetzt hier nicht anfangen rumzuraten, was jetzt wie und so weiter und so fort. Es wird später im Text erklärt, dass mit 7 Sternen, die werden später nochmal erwähnt, und 7 Leuchtern, dass das die Platzhalter sind für die 7 Gemeinden, an die Johannes schreiben soll. Das ist insofern ganz hilfreich, wenn er das hier schreibt, weil 7 häufig in der Bibel verwendet wird, um die Vollzahl zu benennen. Also wenn zum Beispiel von den sieben Geistern Gottes die Rede ist in der Offenbarung, dann meint es tatsächlich der ganze Geist Gottes. Also man ist da manchmal ganz hilfreich, wenn die Bibel selber erklärt, was sie sagt. Also wir befinden uns mit Gott, mit Johannes, befinden wir uns inmitten dieser sieben Gemeinden. Also wir befinden uns in einem ähnlichen Setting wie heute hier. Wir gucken zurück auf 5 Jahre, das haben wir jetzt gemacht, und wir werden in gut 1,5 Stunden nach vorne gucken und werden uns fragen, was will Gott mit uns in den nächsten Jahren? Wir wollen mit allen, die dabei sein wollen, so von 2:30 bis 3 nochmal uns zusammensetzen und sagen, so, was ist der Auftrag, was ist die Vision, was ist das, woran wir uns investieren wollen, was ist das, wonach wir uns ausstrecken wollen, was sind die Dinge, die wir wollen. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott selber in unserer Mitte ist. Weil alles Diskutieren über, was können wir denn so machen als Gemeinde, wird natürlich total schräg, wenn wir das alles rechnen ohne Gott. Das wäre skurril. Das ist so ein bisschen wie die Frage, wie komme ich mit einem Auto von Hamburg nach München und ich weiß nicht, dass ich es starten kann. Es zu schieben ist unendlich viel anstrengender, als mit dahin zu fahren. Also wenn wir Gemeinde denken, ohne die Gegenwart Gottes, ohne seine Möglichkeiten, dann wird es sehr, sehr schräg. Also Johannes sieht sich um inmitten der Gemeinden zu dem, der zu ihm spricht. Und dann heißt es weiter, Vers 13, und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Das ist jetzt kein skurriles Faschingskleid, sondern zu der Zeit haben die Leute sowas wie eine Toga getragen. Das war normal. Also Hosen sind ja so ein germanisches Erfindungsding in erster Linie. Das ist dann erst später irgendwie den Leuten eingefallen, dass man das so tragen könnte. Zu der Zeit haben alle Kleider getragen und natürlich schicke Kleider, also bis unten runter. Er ist hier mit einem Gewand bekleidet und hat einen Gürtel um die Brust. Auch das war nicht ungewöhnlich, dass man das so festgehalten hat bei eher festlicher Kleidung. Ich sah einen, der wie ein Mensch aussah. Diese Formulierung ist eine altbiblische Formulierung. Johannes fängt jetzt an, ein Bild zu malen vor unseren Augen. Und weil er ein Bild vor unseren Augen malt mit seinen Worten, werde ich euch jetzt kein Bild zeigen. Weil wenn ich euch jetzt ein Bild zeigen würde, geht darum, dass vor eurem eigenen Auge ein Bild entsteht. Er sieht jemanden wie einen Menschen. Er sagt damit, das ist kein Mensch, das ist doch klar. Aber wenn ich ihn mit irgendwas vergleichen müsste, dann würde ich wohl als Vergleich einen Menschen ranziehen. Einer wie ein Mensch. Und er nähert sich diesem Bild erstmal mit dem, was am leichtesten zu beschreiben ist. Also er ist gekleidet in ein weißes Gewand mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, leuchtend weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. Wer die Bibel kennt, der erkennt einiges an Bildern und Formulierungen wieder, die die Bibel an anderer Stelle auch verwendet. Also wenn einer von euch Gott reden hört, dann würde die Bibel sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es wie das Rauschen von Wassermassen klingt. Das Rauschen, was ihr jetzt hört, ist unsere Lüftung und nicht Gott. Aber es gibt also ein leichtes Gefühl davon, was Johannes an dieser Stelle hört. Eine Stimme wie das Rauschen von Wassermassen. Und dann wird er eben beschrieben, wie sieht er denn aus? Weiß. Weiß ist eine ungewöhnliche Farbe in dieser Zeit. Weiß gibt es nur ganz wenige Dinge. Die Standardfarbe ist Wollweiß und Grau und Leinenweiß und Also irgendwie sowas. Die ganzen Schattierungen von Ocker, die man sich so denken kann. Farbe war teuer, Farbe war schwierig und weiße Farbe war nochmal ein bisschen schwieriger und noch ein bisschen teurer. Er hat ein weißes Gesicht und weiße Haare. Also da ist einer wie ein Mensch, aber wer sieht schon aus wie reiner Marmor? Das ist schwierig. Da ist einer mit Augen wie Feuerflammen. Also brennen seine Augen? Oder was ist das für ein Ding? Johannes geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, ich will ihn euch ganz genau beschreiben wie für ein Suchbild, sondern ich möchte euch erzählen, wie der auf mich wirkte, der vor mir stand. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Wir haben in den Liedern von einem großen Gott geredet. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht unwichtig ist, welches Bild haben wir vor Augen, wenn wir von Gott reden. Die Gefahr ist, dass wir manchmal Gott eher identifizieren mit einem über die judäische Hochebene gehenden Jesus, der im Plauderton mit seinen Jüngern über das Reich Gottes redet und von dem wir irgendwie wissen, dass er gestorben und auferstanden ist. Aber das Bild, das wir haben, ist sehr im Menschlichen verhaftet. Johannes malt von diesem Gott ein anderes Bild. Johannes sagt, so sieht er heute aus. Also so ist er mir heute erschienen. So habe ich ihn gesehen. Da ist einer wie ein Mensch. Und in seiner Erscheinung pure Hoheit. Und vorhin ist das Wort zweimal gefallen. Ich übernehme das mal, pure Energie. Da ist irgendwie einer, von dem geht richtig was aus. Der setzt sich nicht mit mir auf die Couch, sondern ich bin dem begegnet, der inmitten der Gemeinden wandelt und der Kraft hat. In seiner Rechten hielt er 7 Sterne. 7 Leuchter, 7 Sterne, das sind die Gemeinden, das wird später erklärt. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Das Weiß, das also hier beschrieben wird, ist das grelle, leuchtend Weiß einer ungefilterten Sonne. Da strahlt mich was an. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Die zweischneidigen Schwerter waren die Kampfschwerter, die Richtschwerter. Das waren so also zweischneidig hieß auch, dass das ein eher beidhändig geführtes Schwert war. Das ist nicht so ein zweckentfremdetes Brotmesser. Das ist nicht das, womit man irgendwie kunstvoll irgendwie so ein bisschen rumtiki-taki macht, irgendwie in irgendwelchen Piratenfilmen. Sondern das ist eher so diese Art von Schwertern, mit denen man entweder Kopf vom Haupt trennt, das Richtschwert, oder wo so diese hünenhaften Typen, also so Typen wie meine Söhne oder sowas, ne, so ein Ding in die Hand nehmen und ohne zu gucken, was da vor ihnen ist, einfach reingehen in die gegnerischen Schlacht rein. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Er ist der Richter. Er ist der Richter. Wir würden in unserer Sprache, wenn wir dasselbe Bild malen würden, dann würden wir sagen, er hat eine Waage in der Hand. Das griechische Bild der Justitia, die Ausgewogenheit des Urteils. Das Bild, das damals verwendet wurde, um den zu kennzeichnen, der das Recht hat zu richten, ist eben dieses Schwert. Johannes begegnet inmitten der Gemeinde den einen, der das Recht hat, uns zu beurteilen. Gott allein hat das Recht, uns zu beurteilen. Gott darf sagen, was in unserem Leben richtig ist und was in unserem Leben falsch ist. Gott hat das Recht, hineinzutreten in unser Leben und zu sprechen wie Wassermassen, wie das Rauschen vieler Wasser. Er hat das Recht, hineinzutreten und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ich spreche Recht und Gerechtigkeit. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und ihr versteht jetzt, was das für einen Unterschied macht, wie meine innere Haltung ist. Wenn meine innere Haltung ist, dass mein Leben irgendwie ganz nett ist. Wie war das hier vorne? Netter Mann, nette Kinder, netter Job. Ja? Dann ist die Begegnung mit einem Gott, der sich das Recht rausnimmt, mein Leben zu beurteilen, nicht nur angenehm. Das hat auch was Beängstigendes. Das hat was Einschränkendes. Das hat was Schwieriges. Für eine Christenheit, die sich bedrängt fühlt, die das erlebt, was Martin am Anfang dieses Gottesdienstes vorgetragen und gebetet hat. Für so eine Christenheit ist ein Gott, der richtet, eine gute Nachricht. Das heißt, die Frage, wie beurteile ich eigentlich mein eigenes Leben? Die Frage, denke ich, dass ich in 100% den Weg Gottes gehen will? Oder ist Gott für mich ein Zusatzding zu meinem netten Leben? Das Add-on, die Sahne, macht ganz viel in dem, wie ich dieses Bild empfinde. Wenn ich sage, ich will, dass mein ganzes Leben Gott gehört, dann ist das ein zutiefst positives, hilfreiches, warmes Bild. Gott lässt mich nicht allein. Dieses Bild sagt mir, Gott will zu mir reden. Gott will mein Leben beurteilen. Gott will hineinsprechen in mein Leben. Das ist die Zusage dieses Bildes. Wenn für mich Gott so ein Zusatzding ist, so ein nettes obendrauf, dann ist dieses Bild zutiefst beängstigend. Denn dieses Bild sagt, dass Gott sich das Recht rausnimmt, auch in unsere nette Familie, in unsere nette Ehe, in unsere nette Kinderschaft, in unseren netten Job reinzusprechen und zu sagen, ich will, dass du das anders lebst. Ich will, dass du andere Entscheidungen triffst. Ich will, dass du auf meinen Wegen gehst. Es ist die Grundfrage des Christenlebens. Will ich Gott folgen mit meinem ganzen Leben oder will ich das nicht? Wir sehen, wenn wir in die Bibel reingehen, wenn wir durch die ganze Bibel durchgehen, dass es das irgendwie nicht gibt, so einen dritten Weg. Es gibt dieses, ich will Gott folgen oder ich will ihm nicht folgen. Aber es gibt nicht dieses, ich will Gott ein bisschen folgen. Ich hatte vor dem Gottesdienst ein kurzes Gespräch so über die, was ist eigentlich, wofür ist eigentlich das Alte Testament da? Ist das noch aktuell oder nicht oder irgendwie sowas? Was wir im Alten Testament lernen können, ist, dass Gott meint, was er sagt. Dass Gott nicht nur ein Teil von dem meint, was er sagt. Was wir im Alten Testament lernen können, ist, dass Gott durchaus bereit ist, Konsequenzen zu ziehen aus dem, was er sagt. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Wenn wir nachher über die nähere Zukunft unserer Gemeinde miteinander beraten und miteinander uns austauschen und versuchen, aufeinander und auf Gott zu hören, was er uns sagen will, dann hoffe ich, dass wir das im Hinterkopf haben. Fürchte dich nicht. Er hat die Schlüssel zum Leben und zum Tod. Ihm gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn dir das ein unbehagliches Gefühl macht, dann ist es Zeit, dass du deine Beziehung zu Gott klärst. Es ist überhaupt nicht schlimm, mit dem Mächtigsten dieser Welt zusammenzutreffen, wenn er dein bester Freund ist. Das Gefühl ist nur komisch, wenn man nur entfernt bekannt ist. Dann fühlt es sich komischer. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir, dass du dich offenbarst, dass du hineinsprichst in unser Herz und in unsere Situation. Und wir bitten dich für jeden von uns, dass wir tiefer und tiefer hineinkommen in das, was du uns zeigen willst von dir. Dass du eben ein guter Vater bist, wie du uns das hast singen lassen. Dass wir bei dir unsere Identität haben, dass wir zu dir gehören und dass wir geliebt sind und dass es ein immer tieferes Einsteigen in diese Liebe gibt. Herr, ich möchte dich bitten, für all das, was in unserem Leben hinkt, für all das, wo uns das Leben mit dir nichts kosten darf oder nicht zu viel kosten darf. Herr, da wollen wir dir neu sagen, es darf uns alles kosten. Und das sagen wir nicht irgendwem, das sagen wir dir, dem Gott, der wirklich gut ist, der uns nicht ausnutzt, der uns nicht auspresst, der nicht irgendeinen kalten Plan mit dieser Welt hat, sondern ein glühendes Herz für Menschen. Herr, wir bitten dich, dass das, wie du unser Leben beurteilst, dass das unser Herz trifft, dass uns das nicht egal ist. Amen.